Also im Mai habe ich gemeinsam mit meiner Frau Christine ein Clown-Workshop-Wochenende in Konstanz besucht. Das war ganz spannend, das war so unser Ehewochenende. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier die evangelisch-methodistische Kirche Deutschlands war nicht ganz unschuldig daran. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war, wann war das? 2024 gab es im Unterwegs einige Artikel über Clowns, wie das auch in der Gemeindearbeit zum Teil mit eingebunden werden kann und so. Also wir haben das gelesen und das war so für mich etwas der Sache oder der Startschuss zu sagen, ja, das würde ich mal ausprobieren. Meine Frau hat das, glaube ich, schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt. Aber so haben wir unseren Kindern ein schönes Oma-Opa-Wochenende gegönnt und haben uns auf das Abenteuer Clown-Sein eingelassen. Ich fand das Wochenende ganz schön spannend, weil ich habe nicht gedacht, dass zum Clown-Sein so viel dazugehört. Also es kostet auch so ein bisschen Überwindung am Anfang mal, aus diesem normalen, vielleicht ein bisschen verklemmten auszubrechen, auszusteigen und einfach mal zu staunen und so gucken, was für innere Impulse sind da und das einfach mal zu machen. Also am Anfang springt da meistens so ein bisschen der innere Beobachter an, der sagt, boah, also die spinnen hier ja alle, was machen die denn? Kann ich auch einfach mal machen? Aber in dieser Clown-Akademie, da war so ein schön geschützter Rahmen, wo irgendwie alle ein bisschen verrückt waren. Von dem her ging das ganz gut. Wir haben auch so ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen erfahren. Also zum Beispiel, wie gesund Lachen ist. Also scheinbar, wenn man 200 Mal am Tag lacht, bleibt man gesund. Kinder lachen wohl um die 200 Mal am Tag. Bei uns Erwachsenen wird es sehr schnell, leider sehr viel weniger. Oder auch so unsere ganzen Zivilisationskrankheiten, die zum Teil auch einfach von so einer ständig angespannten Grundhaltung kommen. Wir haben so schöne Übungen gemacht, so wie läuft man normal? Also wenn man so richtig angespannt ist und es eilig hat oder wenn man schnell auf den Zug muss, sieht es ungefähr so aus. Vielleicht auch noch mit dem Handy, so. Aber so Kinder, wenn sie es noch nicht sich von den Erwachsenen abgeschaut haben oder auch als Clown, da ist es eigentlich viel schöner, wenn man so ein bisschen rumtänzelt. Man guckt, oh, was ist denn da? Ah, spannend, da ist ein Stecker im Lautsprecher. Oh. Also, wenn wir so durch die Welt gehen würden, ich glaube, unsere Welt wäre viel entspannter, angenehmer im Miteinander und uns würde es wahrscheinlich besser gehen. Wobei ich habe schon gemerkt, ich finde es sehr herausfordernd. Also, ich bemühe mich manchmal jetzt schön vorne aufzutreten, aber man ist so langsam unterwegs. Also, ich habe noch viel Übungsbedarf. Was wir auch gelernt haben, war ein bisschen was zu der Geschichte der Clowns und Narren. Also bei den Indianern, da war das scheinbar so, dass jeder, der Häuptling werden wollte oder Medizinmann oder irgendeinen wichtigen Job haben wollte, musste erstmal ein Jahr als Clown leben. Und in dem Jahr musste er alles anders herum machen, wie es eigentlich normal ist. Also wenn jemand gesagt hat, guten Morgen, sagt er, gute Nacht. Oder wenn man auf dem Pferd reitet, setzt man sich halt falsch rum drauf. Oder isst schon zum Frühstück sein Abendessen. Vom Hintergrund her, einfach wer führen will, Verantwortung für andere übernimmt, der sollte sich nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, was denken denn jetzt die anderen alle über mich? Und auch bei den Königen im Mittelalter gab es auch Hofnarren als Ratgeber. Und ihre Aufgabe war es auch, die Wahrheit zu sagen oder die Wahrheit sagen zu dürfen. Und zwar als Einzige. Weil in der Welt, so wie im Mittelalter oder auch heutzutage in manchen Ländern, wo niemand dem Machthaber und Herrscher widersprechen darf, wo Widerspruch mit dem Tod bestraft wird, da hat der Narr, der Hofnarr, also von Berufs wegen, die Aufgabe gehabt, dem Herrscher die Wahrheit zu sagen. Er hatte sprichwörtlich Narrenfreiheit. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat ein Bericht über so ein Clown-Seminar in der Predigt zu suchen? Deswegen komme ich jetzt auch zum ersten Punkt, Narren für Christus. Was wir bei dem Clown-Seminar nicht gehört haben, aber woran ich denken musste immer mehr, war die Bibelstelle, die wir heute gehört haben, die der Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, wenn einer unter euch meint, er sei weise in dieser Welt, dann werde er töricht, um weise zu werden. Das hat Paulus geschrieben und das hat er auch selber erlebt und gelebt, weil er wurde privilegiert geboren, hat eine hervorragende Ausbildung gehabt, stand in hohem Ansehen bei den ganzen Leuten, die irgendwas zu sagen hatten. Und so als junger, energischer Mann hat er eine glänzende Zukunft vor sich gehabt. Ist gerade so quasi von der Pole Position gestartet, erste Runde gefahren und es war klar, der liegt vorne und zu Recht und er wird vorne bleiben. Alles auf eine große Karriere ausgerichtet. Doch dann, also ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, begegnet er Jesus auf dem Weg nach Damaskus und sein ganzes Leben ändert sich. Im Brief an die Philipper hat Paulus das mal so ausgedrückt, da hat er geschrieben, doch das, was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Wie sieht es bei uns aus? Also im 1. Korintherbrief, ein Kapitel später, im Kapitel 4, Vers 10, da bezeichnet sich Paulus selber als nah für Christus. Und ich weiß nicht, sind wir uns eigentlich bewusst, dass so die Kernaussagen unseres Glaubens für Außenstehende mindestens mal schwer nachvollziehbar sind oder wie totaler Schwachsinn sich anhören? Oder ist unser Christsein vielleicht mittlerweile so angepasst, abgeschliffen, so flach, dass wir gar nicht mehr als Narren gelten oder als Ärgernis, weil einfach, ja, die fallen nicht weiter auf, sind gar nicht so arg anders? Oder haben wir es verlernt, gegen den Strom zu schwimmen? Ich weiß nicht, ob ihr am Anfang, beim Vorspiel, ob ihr das erkannt habt, seid ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ich finde es ein geniales Lied, spätestens seit ich das in meiner Teenie-Zeit auf irgendwelchen Zeltlagern gegrölt habe. Und das drückt auch dieses aus, dieses Hey, schwimm doch gegen den Strom und nicht einfach angepasst mitschwimmen. Und vielleicht gelten wir auch deswegen nicht als Narren, weil so die Umkehrung der Werte, wie sie Jesus in der Bergpredigt beschreibt, weil wir das in unserem Leben nur wenig schaffen umzusetzen. Vielleicht erinnert ihr euch, letzten Sonntag, die Predigt von Matthias, ging es ja auch ums Reich Gottes, um die Seligpreisungen. Genau, also glücklich ist, wer keine Gewalt anwendet, wer Frieden stiftet, wer arm ist vor Gott, wer barmherzig ist, ein reines Herz hat, wer um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Das sind eigentlich so nicht gerade das, was die Welt um uns herum mit einem glücklichen und erfüllten Leben verbindet. Die Frage ist, geht es uns da viel anders? Was ich finde, was es auch gut auf den Punkt bringt, ist die Volksbibel. Die ist eine recht freie Übersetzung, so ein bisschen Jugendsprache. Also Übersetzung ist wahrscheinlich schon zu hoch gegriffen, eher eine Übertragung. Und ich möchte uns einfach mal die Verse aus dem 1. Korintherbrief, die wir vorhin in der Lesung hatten, aus der Volksbibel vorlesen. Da heißt es dann, linkt euch doch nicht selber ab. Falls sich jemand für besonders schlau hält, dann muss er erst mal dumm werden, damit Gott ihn auf seine Art richtig schlau machen kann. Denn das, was die Welt für besonders intelligent hält, ist aus Gottes Sicht totaler Schwachsinn. Zitat: Gott schlägt die Leute, die meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, mit ihren eigenen Waffen. An einer anderen Stelle aus dem alten Buch heißt es, Gott weiß genau, was in den Gedanken der Schlaumeier vorgeht, und er lacht darüber. Die Frage ist jetzt, wie kann das in unserem Leben ganz konkret aussehen? Oder vielleicht habt ihr auch schon selber Situationen erlebt, mit wo ihr ein Verhalten erlebt habt oder euch vorstellen könnt, das auf Gottes Art richtig schlau ist, aber richtig totale Dummheit in den Augen der Welt. Wir hatten vorhin ja Bring and Share, also mitbringen und teilen. Also ich habe 2, 3 Beispiele, aber vielleicht habt ihr auch welche, die noch viel besser sind wie meine. Fällt euch was ein, wo ihr sagt, wow, das ist was, wo Menschen um mich herum gedacht haben wahrscheinlich oder gesagt haben, wow, das ist doch total bescheuert, das so zu machen. Aber vielleicht auch, wo ihr genau gewusst habt, von Gott her ist das genau das Richtige. Ihr kriegt noch ein paar Minuten zum Überlegen. Wie gut, dass ich ein bisschen was vorbereitet habe. Aber umso mehr wir uns gegenseitig da beschenken mit unseren Erlebnissen, umso fruchtbarer kann das für alle werden. Ich musste da ein bisschen auch an die Bergpredigt wieder denken, wo Jesus sagt, sammelt euch doch keine Schätze auf der Erde, wo sie von Motte und Wurm zerfressen werden oder Diebe sie klauen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und auch wo es dann um die Sorge geht, wo es weitergeht, mit euch muss es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Das haben wir als Familie so ein bisschen erlebt, als vor einigen Jahren uns Gott aufs Herz gelegt hat, nach Ulm zu gehen. Wir haben in Urbach gelebt, so zwischen Stuttgart und Aalen, halbe Strecke. Und zwar eigentlich alles passend. Also wir hatten eine passende Wohnung, guten Job, Gemeinde, Freunde, Familie in der Nähe. Also es gab keinen Grund wegzugehen. Außer, dass Gott halt gesagt hat, hey, ihr solltet nach Ulm gehen. Also vielleicht so ein bisschen wie bei Abraham, wo Gott auch gesagt hat, hey, jetzt geh mal los. Also du hast hier zwar alles gut, das hat wahrscheinlich auch nicht sonderlich klug ausgesehen, dass er da gegangen ist aus seinem vertrauten Umfeld, aber er hat auf Gott gehört. Also ich meine, wir hatten den Vorteil, wir wussten schon, wo wir hin sollen. Das hat Abraham noch nicht gewusst. Und ja, wir haben nach uns schon, also die Entscheidung ist nicht unbedingt leicht gemacht, aber haben uns gesagt, okay, gut, wir gehen den Weg, haben unsere Wohnung gekündigt in, ich sag mal, großem Gottvertrauen, ein bisschen Naivität vielleicht, auch ein bisschen Torheit. Und ich habe hier in Ulm einen tollen Job gekriegt, aber unsere Hoffnung, dass Gott uns hier in Ulm eine schöne Wohnung besorgt, die wurde enttäuscht. Wir sind dann zum Ende des Jahres einen Ort weitergezogen, also immer noch zwischen Stuttgart und Aalen geblieben. Da hatte meine Oma noch eine Wohnung, die leer stand. Und ja, blöd war es. Also wir kamen uns schon ein bisschen wie die Deppen vor. In unserer Gemeinde haben die Leute auch gesagt, ja, nicht so schlimm, man kann sich ja mal verhören und ihr seid immer herzlich willkommen, könnt gerne auch hier bleiben und zurückkommen. Die konnten sich sowieso nicht vorstellen, wie man aus Urbach, also dem schönsten Ort der ganzen Welt, warum man da weggehen können wollte oder so. Also vielleicht wollten sie uns einfach auch nur bei sich behalten. Auf jeden Fall war für uns nicht so hilfreich, und eigentlich wussten wir nur, hey, Richtung Ulm ist der richtige Weg, aber man hat es in der Situation definitiv nicht gesehen. Ein Jahr später haben wir dann nicht nur so Gottes Durchtragen durch diese Zeit erlebt, sondern auch seine Versorgung und seinen Segen mit einem wunderschönen Reihenhäuschen, mit einer genialen Vermieterin, einer tollen Wohnlage, mit einer Miete, die uns das überhaupt erst möglich, also eigentlich können wir uns gar kein so ein schönes Reihenhäuschen leisten, also unsere Vermieterin könnte wahrscheinlich die doppelte Miete verlangen, dann wird es immer noch kriegen, dann könnten wir es uns nicht mehr leisten, aber das ist einfach was, wo wir erlebt haben, hey, Gott versorgt und auch in unserer jetzigen Lebenssituation mit Studium meiner Frau, Selbstständigkeit und so weiter, ist auch was, wo wir machen können, weil wir glauben und erleben, wie Gott uns versorgt und von außen kriegen wir öfters gesagt, wie geht es überhaupt, wie kriegt ihr das überhaupt hin und eigentlich geht es nicht wirklich. Das war so ein bisschen unser Erleben, wo von außen echt bescheuert aussah, sich manchmal auch so angefühlt hat, aber wo wir auch erlebt haben, hey, das ist genau das, wo Gott mit uns ist, wenn wir uns auf das einlassen, was er sagt. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt seid ihr dran. Es darf auch was ganz Kleines, Unbedeutsames oder was scheinbar Unbedeutsames sein. Das kann für andere Menschen oft sehr wertvoll sein. Noch nicht? Ja. Willst du mit Mikrofon oder?
Ich bin ja nur Gast, ich darf ja nicht was
sagen. Natürlich.
Ich habe heute Morgen mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, ich möchte gerne nach Ulm fahren, weil ich jemanden treffen will. Und sie hat gesagt, ja, meinetwegen, mach das. Und ich habe auf der Fahrt auch gebetet dafür, dass wenn das gut ist, also sie hat gemeint, ist das denn gut? Überleg mal, ob das der richtige Weg ist von deinen Gedanken her. Und dann bin ich losgefahren und habe dafür gebetet, dass doch die Person auch hier ist, wenn ich ankomme. Und tatsächlich, also es war total verrückt, gell? Aber die ersten, die nicht über den Weg gelaufen sind, sind die beiden, die ich treffen wollte.
Ja, sehr schön. Ja, also ihr kriegt noch ein bisschen Bedenkzeit. Mir sind noch ein paar andere Beispiele, also keine persönlichen eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den Arno Backhaus kennt. Sie ist als Missionar bekannt, also hat sich ganz gern mal in die Fußgängerzone gesetzt mit einem Teller, mit Geld, mit dem Schild. Ich bin reich beschenkt worden, bedienen Sie sich. Einfach auch als Gesprächsaufhänger, Anregung, um den Menschen klarzumachen, hey, oder um den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen einfach auch zu sagen, was Jesus alles getan hat und auch für sie getan hat und es zu teilen. Ein bisschen moderneres Beispiel ist der Patrick Legun, heißt der. Der ist angehender Religionslehrer und ist so auf den sozialen Medien recht aktiv. Und für ihn ist die Nächstenliebe Jesu Inspiration, einfach um fremden Menschen Gutes zu tun. Und das tut er dann Filmen im Internet verbreiten, um einfach andere anzuregen, dass man das einfach machen kann. Eigentlich wollte ich jetzt gern den Film zeigen, aber das klappt technisch leider nicht ganz so gut. Deswegen müsst ihr mit der Beschreibung vorlieb nehmen. Zum Beispiel hat er Zettel geschrieben, wo dann draufsteht so Sachen wie, oh, schön, dass es dich gibt oder jemand denkt an dich. Und hat die einfach ist auf Leute zugegangen und hat gesagt, oh, darf ich Ihnen mal hier den Zettel geben? Und ist schon weitergegangen. Und einfach so schöne, positive Impulse an Menschen weitergeben. Einmal ist er in eine Bäckerei gegangen, so kurz vor Ladenschluss, und hat gesagt, ich kaufe hier alles, was jetzt eigentlich im Müll landen würde. Musste am Ende nicht einmal was dafür bezahlen, aber das hat er dann auch an Obdachlose in der Stadt verteilt. Und finde ich auch ein schönes Beispiel, wie jemand einfach aktiv wird, sich darauf einlässt, das zu leben, was Jesus vorgelebt hat und so unsere Welt schöner macht, wie er Licht und Liebe reinbringt. Ich möchte auch noch kurz ein Zitat von diesem Patrick vorlesen. Der hat geschrieben oder gesagt, ich möchte andere Menschen inspirieren und dazu animieren, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und mehr auf ihre Mitmenschen zu achten. Wo ist vielleicht ein Mensch, der Unterstützung braucht? Kann ich einer Person helfen, indem ich ihr Aufmerksamkeit und ein bisschen Zeit schenke oder ihr etwas zu essen kaufe? Ich bin davon überzeugt, wenn wir alle mehr aufeinander Acht geben und Menschen in Not helfen, geht es uns allen und damit auch unserer Gesellschaft am Ende besser. Dafür will ich mit meinen Videos werben. So, jetzt bin ich mit meinen Beispielen am Ende. Die letzte Chance für euch. Okay, wir üben noch ein bisschen. Wobei, ich weiß nicht, ob mir das jetzt spontan eingefallen wurde, wäre, ich hatte jetzt ja ein paar Tage Bedenkzeit, von dem her war ich schon ein bisschen im Vorteil. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir es uns in unserem gut bürgerlichen Leben nicht unbedingt bequem einrichten können. Also Jesus fordert uns immer wieder heraus, auch unseren Komfortbereich zu verlassen und seine Liebe an andere Menschen weiterzugeben, an manche Menschen, die wir vielleicht gut kennen in unserem Umfeld, manchmal vielleicht auch Menschen, die uns fremd sind. Unsere Aufgabe ist es, Licht in der Dunkelheit zu sein. Das ist auch nichts, was wir aus uns selber heraus leisten können oder müssen oder machen können. Das ist was, was der Heilige Geist, der Geist Gottes, der auch immer mal wieder für ein Wunder gut ist, was der Heilige Geist durch uns und in uns wirken will. Er gibt dafür seine Gnade und seine Kraft, ist auch in unserer Schwachheit stark. Unsere Aufgabe ist es dann, einfach dafür bereit zu sein und uns darauf einzulassen, was ich schon oft als herausfordernd genug empfinde, weil ich auch eher zur Bequemlichkeit tendiere. Wir haben das auch, also wenn ihr das Sei ein lebendiger Fisch, also mir geht es so, wie ich die Melodie höre, habe ich den Text im Ohr, da heißt in der letzten Strophe, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch, bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Und das bringt es auch nochmal auf den Punkt, es ist, kann Gott durch uns tun, wenn wir sagen, hey Gott, ich bin bereit, mach du, und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und wir müssen auch damit rechnen, dass es uns ziemlich komisch vorkommt, uns darauf einzulassen, weil das oft einfach Sachen sind, die in unserem Umfeld nicht normal sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so wie das normale Miteinander oft ist, das ist oft eigentlich ein richtiger Scheiß. Und das einfach mal zu durchbrechen und Jesus da Raum zu geben, das kann unsere Welt, unser Umfeld richtig verändern. Und das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, Reich Gottes zu bauen, dass sich das entwickeln kann, Licht und Salz zu sein und Liebe weiterzugeben. Wir kommen zum zweiten und letzten Teil. Die Regeln der Komik. Im Clown-Seminar haben wir nämlich auch noch ein bisschen was darüber gelernt, was eigentlich lustig ist und was Menschen zum Lachen bringt. Da gehören dann so Sachen dazu wie Übertreibung von Handlungen und von der Körpersprache und von dem, was man so ausdrückt. Zum Beispiel schlechte Gewohnheiten, wenn man die total übertreiben tut. Also wir hatten dieses komische Gehen, so wie wir angestrengt gehen. Und dann war unsere Aufgabe, das wie die Person, also in Zweiergruppen, das nachzumachen, wie die eine Person gestresst geht und das dann richtig zu übertreiben. Dann macht man. Und dann wird es schon ein bisschen lustig. Und auch viele Sachen, zum Beispiel weinen ist ja meistens traurig. Aber wenn jetzt jemand hemmungslos und total übertrieben weint, kann es durchaus auch lustig sein. Oder wenn die Situation überhaupt nicht richtig dazu passt. Ich weiß nicht, so kleine Kinder in der Trotzphase, für die Eltern sehr anstrengend, für Außenstehende manchmal auch ein bisschen amüsant. Also geht mir zumindest so. Vielleicht fehlt mir auch ein bisschen Mitgefühl mit den Eltern. Was auch noch lustig ist, sind so Brüche, also so Unerwartetes zu tun. Zwei Sachverhalte zusammenbringen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Oder so Umkehrung oder Paradox, so wie der Indianer, der falsch rum auf dem Pferd reitet oder schon morgens Gute Nacht sagt. Auch so Wiederholungen und Running Gags scheinen auch sehr lustig zu sein. Und so Sachen zu verfremden oder zu verzögern, eine verzögerte Reaktion, scheint auch Dinge zu sein, die einfach zum Lustigen führen. Das sind alles Sachen, die oder Methoden, die Menschen zum Lachen bringen, weil sie das Normale, das wird aufgebrochen, hinterfragt und so kann kreativ ganz Neues entstehen. Und auch bei diesen Regeln der Komik musste ich wieder an Gott denken. Weil mir scheint es fast so, als ob der Entdecker oder die Person, die das so zusammengetragen hat, diese Regeln, als ob die Person in der Bibel abgeschrieben hat. Weil eigentlich beschreibt es genau Gottes Handeln in unserer Welt. Wie Gott die Dinge einfach wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Weil eigentlich ist ja unsere Welt, wir leben in einer gefallenen Welt und vieles ist genau andersrum, wie es eigentlich sein sollte. Und dadurch, dass Gott es wieder genau umdreht, wirkt es für uns oft ungewöhnlich, komisch, stellt so das Gewohnte, Vertraute auf den Kopf. Wenn euch dabei gute Beispiele einfallen, seid ihr auch wieder eingeladen, die zu teilen. Übertreibung. Fällt euch eine Geschichte in der Bibel ein, wo total übertrieben wird? Ja? Genau, die Speisung der 5000. Du hast gemogelt, ich habe es dir schon vorgelesen. Gell? Aber sehr gut, genau. 5000 Leute brauchen dringend was zu essen. Gute Sache, gibt Essen für 5000 Leute. Jesus macht mit 5 Broten, 2 Fischen 5000 satt. Finde ich noch keine Übertreibung, ist gut passend. Aber 12 Körbe, die übrig bleiben? Für was? Also total übertrieben und zeigt vielleicht einfach auch nur, dass Gottes Segen überfließend ist, dass Gott immer mehr als genug gibt. Fällt euch noch was ein, was so richtig übertrieben wird? Noch nicht? Wir hätten auch noch so Brüche, Unerwartetes, Umkehrungen. Da sind mir 20 Sachen gefühlt eingefallen, da fällt euch bestimmt auch was ein. Was macht Gott genau anders, wie man es eigentlich erwarten würde? Wasser zu Wein, ja. Auf dem Wasser gehen, ja, ist auch nicht ganz so normal. Genau, der König der Welt kommt im Stall zur Welt, statt im Palast, wie es eigentlich richtig oder normal wäre. Im heftigsten Sturm schlafen, genau. Genau, das ist auch was, wo man eigentlich logisch denkt, hey, wir haben hier Essensmangel, ich sammle ein bisschen Vorrat und Gott sagt, nee, nee, ich gebe jeden Tag mindestens genug oder genau genug. Und Vorräte sammeln ist zwar menschlich vielleicht schlau, aber in Bezug zu Gott überhaupt nicht angebracht. Was habe ich mir denn hier noch? Also das Kreuz finde ich auch was Markantes, wo, also ich finde die O-Pros, die spielen so schön mit Sprache, die sagen dann, Gott spielt auf einem Folterinstrument die Sinfonie der Liebe. Also wo einfach was, wo eigentlich Tod, wo Schmerz da ist und Gott es umwandelt zu einem Lebenszeichen, wo Liebe gezeigt wird. Armut vor Gott macht reich. Selbstverwirklichung führt zum Tod. Im Sterben kommt das Leben. In der Schwachheit schenkt Gott Kraft. Noch ein Beispiel? Ein Running Gag ist. Ein Running Gag ist irgendwas, was immer sich wiederholt, was irgendwie ganz lustig ist. Und wenn das immer wieder passiert. Oder was auch noch lustig ist, bei Gideon. Der sammelt seine Armee zusammen, um in den Kampf zu ziehen. Und Gott sagt, nö, nö, das sind zu viele. Schickt 2/3 oder noch mehr wieder weg. Und dann schickt Gott die unbewaffnet in den Kampf. Aus menschlicher Sicht total bescheuert. Aus Gottes Sicht genau das Richtige. Wem fallen noch Wiederholungen ein? Was passiert in der Bibel immer wieder? Vielleicht sogar ein Running Gag in der Bibel? Ja, ein bisschen schwieriger. Also manche Sachen passieren immer wieder. Also zum Beispiel Abraham gibt seine Frau als seine Schwester aus, was naja, zumindest so eine halbe Lüge ist. Aber das ist nicht der Einzige, der den Fehler macht. Ein paar Jahre später macht Isaak genau den gleichen Fehler. Oder wenn man sich mal das Buch der Richter durchliest, da passiert auch immer wieder das Gleiche. Man könnte ja denken, die Leute lernen irgendwann, aber wir Menschen scheinen manchmal auch lernresistent zu sein. Also die Menschen fallen von Gott ab, wollen nichts mehr von Gott wissen, dann geht es ihnen richtig dreckig, die Feinde besiegen sie, dann schreien sie wieder zu Gott um Hilfe, Gott schickt einen Richter, der ihn sie befreit, sie rettet, kaum ist der Richter tot, geht es wieder von vorne los. Bei Bileam war es irgendwie auch nicht sowas, wo sich immer wieder wiederholt hat, also der Balak hat Bileam engagiert, wollte ihn gut bezahlen, dass er Israel verflucht. Bileam sagt schon, ah nee, tut mir leid, ich kann nur das machen, was Gott mir sagt. Und Balak sagt, komm, das passt schon, du wirst ja gut bezahlt. Am ersten Ort sagt Balak zu Bileam, hier, jetzt verflucht die Israeliten. Bileam muss aber tun, was Gott ihm sagt und die Israeliten segnen. Und das Ganze passiert dreimal. Auch was, wo man sich denkt, man hätte es sich eigentlich nach dem ersten Mal schon denken können. Aber auch so eine Wiederholung. Nathanael, hast du noch was? Genau, ja, das auch. Verzögerung. Habt ihr eine Idee, was in der Bibel sich so ganz schön verzögert, wo die Reaktion so auf sich warten lässt? Wo? Bei Noah, stimmt, der soll die Arche bauen und ich glaube ein Jahr oder so dauert es, bis dann anfängt zu regnen oder so. Also ich habe die genauen Zahlen nicht, aber auch zwischen, es sollte jetzt eigentlich losgehen und es passiert wirklich. Was passiert dann, wenn eigentlich keiner mehr damit rechnet? Naja, in der Bibel ist nur ein Vers auseinander, glaube ich. Aber wenn man das miterlebt hat, ist das schon ein großer Zeitraum. Genau, die dachten auch, jetzt geht's schnell. Und dann dürfen sie noch eine Ehrenrunde drehen. Genau, Abraham und Sarah, die ganz spät ihr Kind bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Wiederkunft Jesu für uns mal aus himmlischer Perspektive wie so ein göttlicher Witz kommt, dass wir uns darüber amüsieren. Ich meine, Jesus hat gesagt, ich komme bald. Ja, wir warten schon ganz schön lang. Und das ist auch was, wo ich mir vorstellen kann, also wenn es dann mal soweit ist. Ich glaube, im Vergleich zur Ewigkeit sind die 2000 oder wie viele Jahre dann auch immer nicht allzu lang und wahrscheinlich wie so Kinder, die auf der Fahrt in Urlaub immer sagen, sind wir schon da? Das haben sie ziemlich schnell vergessen, sobald sie mal da sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es uns auch so geht, wenn wir mal in der Ewigkeit bei Gott sind, dann kommt uns die Zeit davor bis zur Wiederkunft Jesu ziemlich kurz vor. Letzte Chance für Beispiele. Okay, dann kommen wir langsam zum Schluss. Wir leben ja in einer Welt, die gefallen ist. Das, was ursprünglich Gott sehr gut erschaffen hat, das ist alles verrückt, also verschoben. Und im Handeln Gottes und besonders anschaulich auch bei Jesus wird das deutlich, was eigentlich normal wäre, wie es eigentlich richtig wäre. Und das unterscheidet sich so sehr von dem, was in unserer Welt normal ist, dass es unter den Bedingungen, unter denen wir hier leben, dass es ganz schön als Torheit, als Dummheit oft rüberkommt. Aber als Nachfolger von Jesus dürfen, sollen und können wir in und durch unser Leben anfangen, die Sachen wieder zurechtzurücken. Wenn wir zulassen, dass Jesus das durch uns tut, dann bekommt unser Umfeld eine Ahnung davon, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war und wie es eigentlich richtig wäre. Die Frage ist jetzt, wann werde ich das nächste Mal was Verrücktes für Jesus tun? Ich möchte dich ermutigen und einladen, das gemeinsam mit Jesus auszuprobieren. Und bin gespannt, dann von euren Erlebnissen zu erfahren. Lasst uns doch damit anfangen, so wie in dem Lied, schwimmen wir doch gegen den Strom. Amen.